Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Markus.
Hallo aus Wien.
Und ich bin der Daniel. Ja, Markus, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Oh, danke. Es ist lieb.
Kein Problem.
Man wird nicht jünger.
In der Tat. Ja, ich bin mal gespannt, wann die Episode denn erscheint. Vermutlich dann nächste Woche, aber wie gesagt, für die Ewigkeit bleibt erhalten, dass an deinem Geburtstag du einen Podcast aufgezeichnet hast. Das ist wahnsinnig viel Einsatz hier, muss ich sagen. Das würdige ich hoch.
Ja, hier sitze ich. Ich kann nicht anders.
Ausgezeichnet. Ja, vielleicht ist dem einen oder anderen die Stimme bekannt. Markus ist natürlich im 3W6-Podcast zu hören mit seinem Podcast-Kollegen Harald. Aber heute habe ich mir Markus geschnappt in einer anderen Situation, nämlich wir wollen uns über das Rollenspiel Dread unterhalten. Und da konnte ich Markus als auch langjährigen Übersetzer gewinnen und du hast das ganze Ding übersetzt, richtig?
So ist es, ja, von vorne bis hinten durch.
Ja, tatsächlich ist das Ganze sogar schon ein bisschen länger her, denn ich habe in meinen Unterlagen nachgeschaut. Am 17.10.2016 konnte ich dann endlich mit Ned Barmore, einem der Macher des Spiels, in Kontakt treten und den Vertrag hin und her schicken. Das ist teilweise echt krass, wie lange das dauert, gewisse Kontakte herzustellen. Und ich glaube, ich habe noch viel früher angefragt für das Spiel, weil das hat mir damals schon sehr gut gefallen, als wir noch einen Podcast dazu gemacht haben. Weißt du noch, wie du auf das Spiel gekommen bist?
Ich habe das tatsächlich hier in Wien bei meinem Friendly Local Game Store im Regal gesehen und gekauft. Ich hatte schon gehört, das ist dieses ominöse Spiel mit dem Jenga-Turm. Und da habe ich gleich zugeschlagen und ich glaube, wir haben das auch recht schnell gespielt dann.
Das war bei uns ähnlich. Also es war die Phase, ich hatte so gewisse Phasen in meinem Rollenspielleben, wo ich unglaublich viele Indie-Spiele getestet habe und gleichzeitig ein unglaubliches Interesse an Horror-Rollenspielen hatte. Ich habe alle möglichen Horror-Rollenspiele gekauft, um zu gucken, ob da der ultimative Tipp drin ist, wie man Horror-Rollenspiele gut präsentieren kann.
Ja, an Tipps ist dieses Buch nicht gerade arm.
Das auf jeden Fall. Das erklärt vielleicht auch, warum dieses Buch so dick ist. Also, ja. Weil die Regeln sind ja wahnsinnig kurz.
Ja, die Regeln können wir spoilern in diesem Podcast.
Ja, genau. Da gehen wir gleich einmal drauf ein und dann können wir uns vielleicht nachher nochmal kurz darüber unterhalten, warum tatsächlich so viele Tipps da drin sind zum Thema Horrorrollenspiel. Es ist wirklich ganz spannend. Okay, aber bevor wir uns damit beschäftigen, würde ich einfach sagen, schauen wir uns Dread einfach mal an. Was ist das überhaupt, dieses Dread-Spiel, von dem schon so viele Leute reden?
Du hast es eigentlich schon gesagt, es ist ein Horrorrollenspiel und zwar ist es eher für modernen Horror geeignet. Das heißt, wenn du dir denkst, so Horrorfilme ab den 1960er Jahren ist so das typische Setting für Dread in den verschiedensten Ausformungen, also vom Monster of the Week Film bis zum Slasher Film bis zum Psycho-Horror. Das ist alles eher in der Jetztzeit anzusetzen. Und das Besondere an dem Spiel ist halt, dass es eher auf One-Shots ausgelegt ist und dass es keine Würfel benutzt, sondern anstelle des Würfels einen Wackelturm, auch bekannt unter dem Namen Jenga, Register Trademark, andere Türme sind erhältlich.
In der Tat, ja. Aber wahrscheinlich ist der Jenga-Turm das bekannteste von diesen Geschicklichkeitspuzzlespielen.
Ja, genau. Sagt ihr in Deutschland nicht der Jenga?
Ich bin nicht sicher. Ist auch interessant. Habe ich noch nie gehört. Manche sagen das echt.
Ja, habe ich auch schon gehört. Ist auch legitim. Also ich möchte das nicht als Kritik verstanden wissen.
Ich meine, das ist ein Wort aus irgendeiner... warte, da muss ich nachschauen. Wenn, möchte ich es genau haben. Ja, laut Wikipedia habe ich gerade erfahren. Es ist ein Wort aus Swahili. Aber gut, Jenga gehört auf jeden Fall mit zu den bekanntesten dieser Geschicklichkeitsspiele. Und auch wenn es Varianten gibt, wie man Dread ohne diesen Wackelturm spielen kann, sprich man kann auch Mikado benutzen oder sowas oder auch eine Würfelvariante, ist dieser Turm integraler Bestandteil des Spiels. Ohne diesen Turm kann man das Spiel nicht richtig spielen, würde ich sagen.
Ja, sehe ich genauso. Und zwar hat der Turm gleich zwei Funktionen. Zum einen ist er der Mechanismus, um Dinge zu tun in diesem Spiel. Also immer dann, wenn man in einem anderen Rollenspiel die Würfel zur Hand nehmen würde, immer dann, wenn man nicht sicher ist, wie der Ausgang ist, immer dann, wenn es spannend wird, würfelt man nicht, sondern man geht zum Turm und zieht einen Stein. Die andere Funktion dieses Turms ist genauso wichtig, er bildet eine Metapher. Also dieser Turm steht die ganze Zeit vor dir oder neben dir, die Gruppe blickt darauf und Logischerweise, wenn Leute aus diesem Turm Steine rausziehen, dann wird er, je länger der Abend dauert, desto wackeliger. Und es ist einfach eine Metapher dafür, wie fragil die Charaktere sind. Denn der wichtigste Mechanismus in diesem ganzen Ding ist, wenn du hingehst und einen Stein ziehst, als sozusagen, um mit deinem Charakter etwas zu tun, und du bringst den Turm zum Einsturz, dann ist der Charakter raus aus dem Spiel, meistens tot.
Man kann natürlich auch als Spieler sagen, nein, ich ziehe jetzt keinen Stein, um den Stromgenerator wieder anzuwerfen. Dann kann ich mich natürlich auch davon freimachen. Ich kann auch während eines Zuges sagen, ist mir zu heikel, das sieht mir alles zu wackelig aus, ich bin da raus. Dann passiert aber eben auch nichts von Vorteil für den Charakter. Das heißt, der Spielleiter bzw. die Spielleiterin kann dann die Handlung dann eben weitererzählen.
Ja, oder beziehungsweise ist es eigentlich so, als ob der Wurf misslingen würde. Weil.
Ja, stimmt.
Ja, ja. Weil es ist nicht so, dass nichts passiert, weil immer wenn nichts passiert, ist es eigentlich langweilig, sondern es ist so, dass das, was du versucht hast, misslingt. Wenn du den Zug abbrichst oder sagst, ich ziehe nicht, dann nimmst du in Kauf, dass das, was du gerade versucht hast, misslingt. Und es ist auch ganz klar für die Spielleiterin dann die Anweisung, mach Konsequenzen, mach, dass das wehtut. Aber nicht, dass der Charakter stirbt. Das ist absolut dem Turm vorbehalten. Nur wenn der Turm umfällt, kann der Charakter ganz rausgenommen werden aus der Geschichte. Aber Beinbrechen, Verletzungen hinzufügen, Schusswunden, egal was dir einfällt, kein Problem.
Was genauso schlimm sein kann natürlich, wie der Tod ist, wahnsinnig zu werden oder irgendwie heillos in der Flucht davon zu rennen oder sowas. Wichtig ist eben, man ist aus dem Spiel. Weil manchmal fällt es natürlich irgendwie schwer, wenn man das Buch liest, das Cthulhu-Buch oder so, warum man dann irgendwie sterben sollte oder so. Da kann man aber dann, wenn der Turm umfällt, um eine Information in dem Buch zu finden, kann man dann immer noch sagen, ja, du bist dann eben wahnsinnig geworden, hast einmal einen Blick geworfen in Azathoths Hof oder was auch immer. Oder beim Stromgenerator, ja, da wäre es einfach, da würde einfach dann eine Überspannung dafür sorgen, dass du stirbst.
Aber in den meisten Fällen ist das eher kein Problem, weil es ist tatsächlich so, dass dieses Buch recht viel Wert legt darauf, dass du den Spannungsbogen über den Abend gut legst und auch eben so legst, dass der Turm erst dann so richtig ins Wackeln kommt, wenn du schon im letzten Akt bist und idealerweise überhaupt beim richtigen Showdown.
Ganz am Ende des Buches gibt's im Anhang gibt's eine Erwähnung, dass alle 35 bis 55 Züge der Turm ein Opfer fordert. Das fand ich ganz interessant im Hinterkopf zu behalten, wenn man spielt. Aber ich habe auch die besten Situationen in Dread immer gehabt, wenn ganz am Ende die letzten Züge die spannendsten sind. Ja. Und dann wirklich alle, keiner berührt mehr den Tisch und geht nochmal 3 Schritte zurück, wenn einer den Zug macht und so. Dann wird das Ganze spannend und dann ist wirklich das letzte, ja, nervenzerfetzend, um mal ein Adjektiv zu gebrauchen.
Ja, absolut. Es gibt noch 2 andere Mechanismen, die wir vielleicht erwähnen sollten. Dann ist das Spiel aber auch schon fertig erklärt. Das eine ist, du kannst auch freiwillig ziehen. Du kannst der Spielleitung sagen, hey, ich würde gerne in dieser Situation besonders gut agieren. Ich würde gerne mehr wissen, wenn ich jetzt diesen Raum untersuche und, keine Ahnung, das Mordopfer genau anschaue. Ich möchte Zusatzinformationen haben und dann sagen, kann ich freiwillig ziehen? Ja. Und dann kriegst du auch etwas dafür. Dann muss die Spielleitung auch wirklich sagen, gut, dafür kriegst du ein Goodie. Und das andere ist dann vor allem eher so im letzten Akt des Spiels, eher im Finale. Und das kommt nicht selten vor. Du darfst den Turm auch absichtlich umwerfen und deinen Charakter opfern. Und der Unterschied zwischen, er fällt um, weil ich so ungeschickt bin oder weil er schon so wackelt und ich werfe ihn absichtlich um, ist, dass du dann, wenn du ihn absichtlich umwirfst, dein eigenes Ende selbst erzählen darfst. Und es kommt noch dazu, es ist kein Misserfolg, sondern ein epischer Erfolg. Du stirbst zwar, aber das, was du tust, ist das Highlight, das ist der ultimative Spotlight, wo du drin stehst.
Ja, das ist, ich bin nicht ganz sicher, ob es in unserer Runde mit dem Raumschiff war. Es gibt ein Szenario, das heißt Unter dem Stahlhimmel, wo man ein altes Raumschiff untersucht. Und ich meine, da hat sich ein Spieler geworfen, der hat dann heldenhaft den Schalter betätigt, damit die Rettungskapseln dann sich ablösen vom Schiff oder sowas und ist dann in den Flammen gestorben oder so.
Das ist echt perfekt.
Ja, ja, wie in einem Film endet das Ganze dann eben so, ne? Man sieht ihn dann, die Kamera geht weg und ja, das war's dann. Das Interessante ist ja, dass das Ganze vor allen Dingen als One-Shot-Spiel gedacht ist. Und dementsprechend interessant finde ich auch die Charaktererschaffung. Denn dieses Spiel funktioniert ohne irgendwelche Werte. Das heißt also nicht, dass du irgendwie eine Stärke von 3 hast und dann darfst du 3 Steine ziehen oder 3 Steine nicht ziehen oder so ein Kram. Sondern es funktioniert rein über erzählerische Mechanismen, das heißt über einen Fragebogen. Da habe ich unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Einige Spieler fanden das wahnsinnig faszinierend, diese Fragen durchzugehen. Andere fanden das etwas merkwürdig. Wie ist das bei dir in den Runden gewesen mit den Fragebögen?
Ja, es sind so 12, 13 Fragen pro Charakter, die beantwortet werden sollen. Und das Spezielle daran ist, dass viele dieser Fragen Dinge voraussetzen, dass sie eigentlich totale Suggestivfragen sind. Und das fängt ja schon bei der ersten Frage an, also wo du jetzt bei Fate zum Beispiel dein Konzept machen würdest für den Charakter, ist hier dann die Frage, als hübscheste und koordinierteste Cheerleaderin im Team, hast du es absolut erwartet, zur Chef-Cheerleaderin ernannt zu werden? Welche Überraschung hat dich danach im Team erwartet? Okay, es ist gesetzt, du bist die Chef-Cheerleaderin und du bist hübsch und koordiniert. Daran kannst du nichts ändern. Also das ist halt auch sozusagen der One-Shot-Aspekt, dass die Charaktere schon ein bisschen vorgeformt und aufs Abenteuer maßgeschneidert sind. Aber dann kannst du gestalten mit deiner Antwort. Das Anspruchsvolle daran ist, aus meiner Sicht, dass die Antworten nicht zu kurz sein sollten. Dass du wirklich die Frage zum Anlass nimmst, deinen Charakter und damit auch ein bisschen die Welt dieser Geschichte zu gestalten. Weil wie du das beantwortest, das ist vollkommen offen. Also sehr bewusst, sehr offen gelassen. Das ist das eine. Und das andere ist, das, was da steht, ist ein Fakt. Und das, was da steht, sind auch deine Kompetenzen als Charakter. Wenn du dann sagst, okay, da steht eh schon, du bist hübsch und koordiniert. Aber wenn du dann sagst, keine Ahnung, ich mache die höchsten Sprünge und bin deswegen Chef-Cheerleaderin geworden, dann kannst du hohe Sprünge machen. Und wenn du sagst, ich springe vom Dach runter während dieser Geschichte, müsste jeder andere Charakter 2 Steine ziehen, weil das so schwierig ist, aber nicht die Chef-Cheerleaderin, weil die kann ja springen, steht auf dem Zettel.
Das Interessante ist, dass diese Fragen dann immer wieder unterbrochen werden durch, sagen wir mal, weniger wichtige Kompetenzfragen, die aber unfassbar interessante Hintergründe dann bieten. Wie beispielsweise, welches Buch hast du über 20 Mal gelesen? Oder was für eine Nudelsorte magst du ganz besonders? Das hat bei meinen Spielern zum Teil dafür gesorgt, das sind ja Unsinnsfragen. Und ich fand gerade, diese Fragen haben den Charakter dann abgerundet. Die haben daraus ein Bild gemacht aus dem ganzen Charakter.
Ja, bei Charaktererschaffung tendieren viele Spielerinnen und Spieler dazu, eine Idee zu verfolgen und nur diese Idee. Und ein runder Charakter ist aber immer ein bisschen, besteht auch aus Widersprüchen oder besteht auch aus Vielfalt und keine Ahnung, es ist wie im richtigen Leben. Einerseits bin ich Rollenspieler und liebe es am Tisch zu spielen, andererseits arbeite ich im digitalen Marketing und andererseits arbeite ich für eine Papierfirma. Es sind lauter Widersprüche, ja, und das ist irgendwo mein Leben, ja. Und im selben Abenteuer gibt es zum Beispiel einen sehr reichen Charakter und da gibt es 2 Fragen, die ich super spannend finde. Eine ist, warum hat dir dein Reichtum kürzlich Probleme bereitet? Und kurz darauf die Frage, was ist dein Lieblingsgegenstand, der überraschenderweise gar nicht viel kostet? Es ist im Prinzip wie im Kreativitätslehrbuch. Kreativität entsteht nicht auf dem weißen Blatt, sondern Kreativität entsteht besonders dann, wenn du Rahmenbedingungen setzt, wenn du Restriktionen setzt und innerhalb dieser Restriktionen sollst du dich bewegen, sollst du spielen. Und ging es mir manchmal wie dir, da musste ich die Spielerinnen und Spieler manchmal ermuntern, ein bisschen mehr zu spielen und auch ein bisschen zu erklären, warum hast du das jetzt hingeschrieben. Ist auch ein Tipp im Buch, dass du dir immer denken solltest und warum. Also so, was ist dein Lieblingsgegenstand, der überraschenderweise gar nicht viel kostet? Könntest du hinschreiben, was soll ich mal? Beispiel.
Text.
Ein Kugelschreiber. Zum Beispiel sehr ein gut. Kugelschreiber. Der, also laut GURPS Quellenbuch kostet der 0, weil den kriegst du sowieso immer geschenkt gratis. Niemand gibt Geld aus für einen Kugelschreiber. Ja, aber dann musst du ja auch erklären, warum ist der dir so wichtig? Und dann ist es lebendig und spannend. Und da ist es. Das ist wichtig, glaube ich, vorher in der Gruppe, wenn man zusammensitzt und diese Charaktere macht, das Gespräch zu suchen und zu sagen, aha, voll spannend, Kugelschreiber, warum eigentlich? Erklär mir ein bisschen was und dann entstehen diese spannenden Geschichten.
Zumal durch manche Fragen die Charaktere immer auch dann gebrochen werden. Also ich kann mich an eine Frage erinnern, ich glaube es war aus dem Unter dem Vollmond, das Werwolf-Abenteuer, da geht es dann darum, was für ein Hobby hast du, das keiner von dir erwartet? Und ich finde, da hast du dann gleichzeitig natürlich, du kannst einmal eine Kompetenz entwickeln, beispielsweise, wenn der Nerd oder der Unsportlichste dann plötzlich klettert als Hobby, muss er dann nicht der beste Kletterer der Welt sein, aber er hat zumindest Grundlagen beim Klettern. Ja. Aber gleichzeitig kannst du eben auch den Supersportlichen dann nochmal in eine Richtung drücken, der auch noch eine gewisse geistige Fähigkeiten hat oder sowas. Wir bewegen uns ja bei Dread in Horror und wir hatten gerade schon gesagt, so ein bisschen 70er, 80er Jahre Horrorartige Sachen auch, also so Slasher-Figuren, wo dann auch gerne mit Klischees gespielt wird. Aber man kann sie dann eben durch diese interessanten Suggestivfragen dann nochmal brechen. Und das macht die Figur dann runder und auch unterhaltsamer für den Spielabend.
Ja, was auch super ist, diese Fragen, also jeder Charakter kriegt seine eigene Fragenliste und diese Fragenliste ist auf diesen Charakter und aufs Abenteuer maßgeschneidert und damit gestaltest du als derjenige, der das Abenteuer schreibt oder der das Abenteuer oder derjenige, der das Abenteuer halt für das Buch geschrieben hat, gestaltest du sehr stark auch schon die Geschichte mit und du startest halt also auf einem ganz anderen Niveau, weil was machst du? Du schaffst Verbindungen zwischen den Charakteren, zum Beispiel. Du kannst sagen, warum hast du den Glücksbringer deines Freundes, das ist ein anderer Charakter, vorher im Wald weggeworfen? Zack, hast du schon einen Konflikt, einen möglichen Konflikt, ja? Oder warum hast du Streit mit dem und dem? Warum hasst die Mutter vom anderen Charakter dich? Und schon hast du ein Charaktergeflecht. Und das andere, was da sehr stark zur Geltung kommt und was im Buch auch stark betont wird, ist, dass ein Charakter in einem Horrorfilm zwei Dinge immer braucht. Das ist eine gewisse Angst. Das ist halt irgendwo, wo du ansetzen kannst und Angst schüren kannst. Verletzlichkeit und das Grauen halt, wo du da ansetzen kannst. Und das andere ist Hoffnung. Weil ohne Hoffnung könntest du einfach sagen, gut, ich erschieße mich, das war's.
Genau, das wäre ein bisschen zu nihilistisch dann das Ganze. Ne? Dann hier, okay, wir sind eh alle nur Opfer. Es hat alles keinen Sinn. Gut, dann brauchen wir auch gar nicht erst das Spiel spielen, ja.
Lustig war, dass ich gerade letztens auf Twitter diese Diskussion hatte zum Thema dumme Charaktere. Ein Horrorfilm, schau einen Horrorfilm an, ja. Wie funktioniert der Horrorfilm? Der funktioniert so, indem die Leute in den Keller gehen und sagen, hier sind wir sicher. Oder sie gehen in den dunklen Wald.
Niemand würde in den Keller gehen.
Warum? Und damit das Spaß macht, so einen dummen Charakter oder solche Aktionen auch zu spielen und ohne, dass es irgendwie super Railroady ist, musst du das in die Charaktere reinschreiben. Dann spielst du halt mal den hysterischen Cheerleader, der seinen Freund betrügt oder so.
Ich meine, die Szenarien helfen ja dabei. Die sind meistens sehr offen gehalten. Also das Ganze ist so aufgebaut, dass das erste Szenario unter dem Vollmond, das ist sehr lang, das hat viele Tipps noch und Ratschläge, wie man das macht, bis hin dann zu Unter der Maske, was so ein Slasher-Horror-Film ist, so in so einem Ferienhaus. Und das ist wesentlich komplizierter, weil es ist wahnsinnig frei. Es gibt eigentlich nur so ein paar Orte für den Spielleiter und dann anschließend entwickelt sich wahnsinnig viel unter den Charakteren.
Ja, genau. Und das mittlere Abenteuer ist das, was du vorher schon erwähnt hast, unter dem Stahlhimmel, was so ja. Event Horizon / Alien mäßig ist. Und das ist so ein Mittelding halt. Da ist recht viel Plot, also eigentlich schon vorhanden. Ich würde eigentlich auch sagen, für ein Storygame ist eigentlich recht viel Vorbereitung in diesen Geschichten drin. Ja.
Das stimmt eigentlich. Wir haben ja dann noch ein ganz neues Szenario für die deutsche Ausgabe. Die hat dann Kite geschrieben. Da geht es dann tatsächlich um den Schatten von Innsmouth, wo man dann eine Gruppe spielt, die eben ja eine Nachricht aus Innsmouth bekommen hat und die trifft sich dann dort und dann haben wir die klassische Flucht aus Innsmouth. Das ist dann nochmal ganz neu, um auch nochmal diesen Cthulhuiden-Horror reinzubringen, der sonst eigentlich fehlte. Der aber sehr gut passt, weil eine Flucht wahnsinnig gut mit dieser Mechanik umzusetzen ist. Ich habe nicht alle Szenarien bisher gespielt, aber ich fand, dass Unter der Maske war mit Sicherheit das anspruchsvollste, aber natürlich auch, wenn das funktioniert, das lohnendste von den versammelten Szenarien, weil das so eine wahnsinnig gute Stimmung und eine wahnsinnig gute Charakterverflechtung hat. Das ist wirklich faszinierend, wenn sich das ausgespielt hat. Das habe ich als allererstes, so habe ich auch Dread kennengelernt, beim Andreas auf der CthulhuCon gespielt. Und da war der Michael dabei, der hat dann die Cheerleaderin gespielt. Nee, der hat den Sportler gespielt und das war wahnsinnig toll. Also
ja, das ist wirklich faszinierend, weil da ist wirklich so, dass du das Charaktergeflecht nimmst und die Leute in eine Situation hineinwirfst und dann moderierst du fast nur noch. Weil die Konflikte sind alle schon eingebaut und die kannst du so ein bisschen anteasern und anspielen und dann bricht alles nach und nach heraus. Und dann kommt halt noch dieses Element ins Spiel, dass dieses Spiel dir offen lässt, was die Wahrheit ist.
Ja, genau. Da kannst du halt eben noch schauen, wie das Ganze dann ausgehen könnte. Das ist wahnsinnig faszinierend. Ich würde gerne zum Schluss nochmal darauf eingehen, warum dieses Buch so dick ist, obwohl die Regeln eigentlich alle so simpel sind. Und zwar als Spielleiter fand ich das sehr interessant, wenn die Autoren einmal beschreiben, welche verschiedenen Arten von Horrorgenres man mit Dread spielen kann. Es gibt nicht für jedes Genre ein Abenteuer, aber es wird immer ein gewisser Leitfaden, eine gewisse Grundstimmung vermittelt, wie so ein Abenteuer dann funktioniert und was es dann auch bedeutet, Steine ziehen zu müssen.
Ja, ganz genau. Es ist der größte Teil der Text, die größte Textmenge sozusagen, die ich übersetzt habe, sind eigentlich Abhandlungen über Subgenres von modernen Horror. Also zum Beispiel Spannung, Thriller, das Übernatürliche, das Spiel mit dem Wahnsinn, das Spiel mit moralischen Metaphern und Analogien, detektivische Spiele und auch Splatter. Ja, Splatter war für mich das coolste Kapitel, weil da habe ich wirklich viel gelernt. Du wirst denn hier eingeführt, weil ich glaube nämlich tatsächlich ein Dread-Szenario zu schreiben, ist kein Pappenstiel. Du musst diese Fragen super aufeinander abstimmen, du musst die Charaktere klar haben, du musst die Szenenabfolge zwar nicht eindeutig machen, aber zumindest wissen, was da passieren könnte. Und du brauchst diesen Spannungsbogen, der Spannungsbogen, den du erzählst oder die Erzählung, die entsteht, die muss dann halt auch gut zum Turm passend und umgekehrt. In meiner Erfahrung, ich habe bis jetzt keine selbstgeschriebenen Abenteuer geleitet, sondern nur die aus dem Buch, aber in meiner Erfahrung ist es recht leicht dann am Abend dieses Pacing hinzukriegen. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Abenteuer zwar, wenn du sie durchliest, denkst du dir, naja, soweit so klischiert, die Situationen kenne ich. Aber ich glaube, er hat das sehr gut und sehr bewusst gemacht, um diese neue Art des Spielens mit einer bekannten Art von Geschichten zu verbinden. Aber wenn du eben eigene schreiben willst, dann sind diese Hinweiskapitel oder diese ausführlichen Autoren-Spielleiterkapitel über Horror echt lehrreich und spannend, aber ich finde es auch gut, dass du ohne Probleme nach den ersten 10, 15 Seiten nach hinten blättern kannst, die fertigen Abenteuer durchlesen und loslegen.
Mich würde ja jetzt interessieren, ich bin ja gar kein so großer Splatter-Freund. Was ist denn da ein interessanter Aspekt, den du mitgenommen hast für andere Horror-Rollenspiele vielleicht sogar?
Der eine Tipp, der mich beeindruckt hat, weil er so einfach ist, aber ich bin selber noch nie drauf gekommen und ich hätte es nie so formulieren können, ist das Detail. Also Splatter im Gespräch, das am Rollenspieltisch stattfindet, wie schaffst du das da hinzukriegen, dass sich die Leute wirklich ekeln? Und er sagt, der Autor Abidiah Ravachol sagt, es geht weniger darum, dass du die ekligen Sachen aufeinander stapelst, sondern es geht darum, ins Detail zu gehen. Es geht darum, ganz in die Tiefe zu gehen, wenn du sagst, du hast da einen offenen Bruch, dann halt auch zu sagen, dass da auch noch Eiter ist und dass du die Haut der Knochen siehst und dass da ein kleiner Splitter raussteht und immer weiter reinzoomen, bis das Bild halt so wirklich plastisch ist und der Ekel stattfindet. Ja, das habe ich sofort übernommen in andere Spiele.
Okay, wichtig ist in dem Zusammenhang vielleicht noch, das gibt's ganz nett als Warnung. Es ist, ich hatte schon überlegt, ob man so ein ab 18 drauf macht auf das Buch, einfach als Gag. Es gibt so eine nette Warnung in dem Spiel. Man ist natürlich als Gruppe völlig frei darin, wie genau und wie deutlich man die Szenerien beschreibt. Also das heißt, wer das Splatter-Genre nicht mag, kann trotzdem Spannung und Nervenkitzel mit dem Spiel erleben, auch ohne grausamste Morde zu beschreiben oder sowas.
Ja, es ist ja auch nur eine Spielart, ne?
Genau, richtig. Und ich fand das immer faszinierend. Diese Idee, dass man eine Kriminalgeschichte damit spielt, finde ich wahnsinnig spannend. Also ich glaube, das kann sogar ziemlich gut funktionieren. Ich habe nur leider noch kein Szenario dazu gesehen. Vielleicht kommen wir mal irgendwann dazu, sowas zu schreiben. Ich würde mich wahnsinnig interessieren, wie das geht.
Ja, ich glaube, es gibt total viel Raum noch, um diesen Mechanismus des Turms noch ein bisschen auszubauen und für andere Dinge zu nutzen. Ich weiß von einem Zweispieler-Romantikspiel, glaube ich, also Dating-Spiel, das jetzt einmal rauskommen soll. Und zwar heißt das Spiel Tension und soll irgendwann demnächst einmal rauskommen oder gekickstartet werden. Erscheint bei Bully Pulpit Games, ist von Alex Roberts und es ist ein Zweispieler-Spiel, wo es um Beziehungsdrama geht und Beziehungen und schmerzhafte Erlebnisse und soll auch in 2 Stunden erledigt sein. Ich bin gespannt darauf.
Das entgleist ein bisschen unseren Podcast gerade, aber diese Idee, 2-Spieler-Spiele zu machen, ist gerade auch en vogue, glaube ich.
Ja, vielleicht hat man realisiert, dass es so viele Paare gibt, die gemeinsam Rollen spielen, aber nur in größeren Gruppen und vielleicht auch noch für schnell zu Hause mal. Ja. Keine Ahnung.
Ja, das kann natürlich sein. Also gerade auch dann so kurze Runden dann eben. Ne?
Ja, wobei Dread, das kann man vielleicht hier auch noch erwähnen, wirklich kein langes Spiel ist. Es ist ein hervorragendes One-Shot-Spiel, ein hervorragendes Convention-Spiel, wenn niemand an den Tisch stößt, am vorbeigehen, dass du in 3 Stunden locker runterspielen kannst und mit sehr, sehr viel eben Spannung und Intensität.
Und wenn man als Spielleiter seine Con-Runden gerne mal fotografiert, um so ein bisschen Erinnerung zu haben oder sowas, Dread hat immer die besten Fotografien gehabt. Wenn es darum geht, am Ende nochmal einen Stein zu ziehen, ob das Auto wirklich anspringt, ja, dann hat man wirklich die besten Fotos, wo alle Leute wirklich gebannt auf den Turm gucken, weil der Spieler ziehen muss, der ohnehin schon zittrige Hände hat. Und
Haare raufen, Nägel genau, beißen, ja. Ich habe auch solche Fotos, ja.
Das ist wahnsinnig toll, also macht unheimlich viel Spaß. Ja, wir sind gerade dabei, das Spiel in der deutschen Übersetzung herauszubringen und noch könnt ihr euch natürlich beteiligen. Also wir können, die Vorbestellungsaktion läuft noch, also ist das Ganze ist unten verlinkt. Kann natürlich auch unter www.systemmatters.de gefunden werden, relativ schnell. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir das so rausbringen können, wie wir das gerne rausbringen wollen. Denn wir haben das Ganze ein bisschen umgearbeitet. Also wir haben ein anderes Layout, das wir neu gemacht haben. Da hat Marc Mayburg hat dann das Ganze neu gelayoutet und designt. Und Axel Weiß, der schon für viele andere Sachen illustriert hat, hat auch komplett neuen Satz an Illustrationen gemacht. Markus hat, wie gesagt, das Ganze übersetzt. Wir haben ein neues Szenario von Kite, was ich schon erwähnt habe. Und das Ganze hat auch noch ein recht ungewöhnliches Format. Ich wollte mal etwas experimentieren und fand ein quadratisches Format eigentlich ganz spannend für dieses Spiel, weil es doch ein bisschen zu groß ist für die kleine Reihe. Dafür war das Buch dann doch ein bisschen zu dick.
Ja, und ich freue mich schon sehr, das Buch in der Hand zu halten. Also ich hoffe, ihr kriegt viele Unterstützer.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze läuft. Das wird nicht der letzte Podcast gewesen sein zum Thema Dread, denn ich habe noch die Chance mit Andreas unter anderem die Szenarien durchzugehen, um dann dem Spielleiter noch ein paar Tipps zu geben, wie das Ganze so funktioniert. Und vielleicht kann ich auch Markus noch mal dazu holen bei dem einen oder anderen Szenario, was er gespielt hat.
Wie gesagt, ich sitze hier, muss mich nur anrufen.
Ausgezeichnet. Dann können wir dabei verbleiben und hoffen einfach mal, dass wir dann noch das ein oder andere besprechen können. Vielleicht können wir auch noch mal einen Blick auf die einzelnen Horrorgenres werfen, aber gucken wir einfach mal, was da noch geht. Okay, ja, dann vielen Dank für die Besprechung, Markus. Und warten wir mal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder.
Sehr gerne. Danke.
Bis dahin.
Baba.